BR, Heimatspiegel Extra.
Grüß Gott zum Heimatspiegel am Pfingstsonntag. Am Mikrofon ist Regina Vandal. Das sind die Glocken von der Kirche in St. Engelmar. Klangvoll und kräftig tönen sie vom wuchtigen Turm über die Täler und Höhen des vorderen Bayerischen Waldes. Weil ihre Vorgänger der Rüstungsindustrie geopfert werden mussten, sind bald nach dem Zweiten Weltkrieg 5 neue Glocken für St. Engelmar bestellt und bei der Gießerei Otto in Bremen-Hemelingen gegossen worden. Die jüngste hat im Frühjahr 1949 die lange Reise vom hohen Norden Deutschlands bis in die höchstgelegene Pfarrei des Bistums Regensburg unternommen. Kaum, dass endlich alle 5 sicher im Turm gehangen sind, waren die Engelmarer Glocken in ganz Bayern im Radio zu hören. Am 5. Juni 1949, dem Pfingstsonntag war das. 5 Minuten lang und mit einem darüber gelegten kurzen Text über Kirche und Dorf, verfasst von Paul Friedl, dem berühmten Baumstiften-Lenz. Das war quasi die Geburtsstunde des 12-Uhr-Läutens im Bayerischen Rundfunk. Denn es hat ununterbrochen weitergeläutet, zuverlässig, jeden Sonntagmittag. Und das, denken wir, ist durchaus die eine oder andere Erinnerung wert in einer Sendung mit Geschichten vom 12-Uhr-Läuten, dazu ein paar Gedanken und Wissenswertes über Glocken und natürlich mit Musik und Gesang. Wobei, das mit die Lidl ist mangels Angebot nicht ganz einfach. Entweder wir landen beim Glöcklein Klingelingeling oder bei die Kuhglocken. Sind selten genug Kirchenglocken im Spiel, geht's oft nur um den Reim auf den Klang, wie zum Beispiel Gang oder Lang.
Tvischbicka, ticka, dir, Rüdlangere, der Hammannschen Klang und wann mei Bier bei Stier blebi. Rüdlangere, die anima lang.
Die Aschauer Sängerinnen mit dem Lied, in dem vermutlich die Glocken von Fischbachau, wenn auch nur kurz erwähnt sind, respektive ihr Klang. Und der kann sich schon hören lassen. Das Geläut vom Martinsmünster Fischbachau ist nur eines von Tausenden im Archiv des Bayerischen Rundfunks. Gezählt hat sie keiner. Der langjährige Redakteur der Reihe 12-Uhr-Läuten, Georg Impler, hat ausgerechnet, dass es im Jahr über 60 Kirchen sind, deren Glocken gesendet werden. An allen Sonntagen, wie gesagt, und an den kirchlichen Feiertagen. Das wären dann seit der ersten Sendung weit über 4.000.
Wie ich die Aufgabe übernommen habe, dann habe ich mir gedacht, was ist mit Glocken? Für mich waren Glocken immer das, die sind selbstverständlich. Ich habe jeden Tag meine Glocken in Au gehört oder sonst wo in München, wo ich heute gerade war, und habe mir nur Gedanken über Glocken gemacht. Und erst, wie ich dann mich mit der Materie befassen musste und mit vielen Fachleuten gesprochen habe und bei Glockengüssen dabei war, und Dutzende von Glockenstuben und Türmen und so weiter besucht habe, ist mir erst einmal aufgegangen, wie wenig selbstverständlich sowas eigentlich ist, was da für unglaubliche Kunst dahinter steckt.
Bim, boom, bim, boom.
Haben wir die legendären Riederinger Sänger gehabt mit dem Glockenjodler, von dem auch die sogenannte volkstümliche Musikszene nicht ungern Gebrauch macht. 12-Uhr-Läuten im Bayerischen Rundfunk, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Recht viel wird nicht überliefert. Der Begründer oder Erfinder war der damalige Leiter der Abteilung Hörbild, Alois Fink, ein echter Weidler. Als Ergänzung zur bestehenden Sendereihe Wanderungen durch Bayern sollte, wie es im Pressetext von damals heißt, im Kleinen etwas Wesentliches aus dem Bild und Leben unserer Heimat vermittelt werden. Ja, Finks Idee war, wir Glockengeläut, ein Dorf, eine Stadt, einen Wallfahrtsort samt Landschaft und Geschichte quasi im Kopf sichtbar zu machen.
Ich bin zwar mit Alois Fink öfters beim Weinbein angeguckt, aber er hat über die Erfindung des Glockenläutens mit mir darüber gesprochen und ich habe ihn natürlich auch nicht darauf angesprochen, weil ich ja keine Ahnung hatte, dass ich mit dem einmal was zu tun hätte. Ich kann mir nur vorstellen, dass er als Niederbayer, war er ja, aus einem zutiefst katholischen und sehr glockenreichen Gebiet in Bayern kommend, irgendwann gesagt hat, das ist doch was. Vielleicht hat er die Passauer Glockengießerei kennt oder sonst was und hat sich gedacht, das ist doch ein Thema. Und wie das eingeschlagen hat, das 12er Läuten, das sieht man daran, dass immer noch auf ein, zwei Jahre voraus schon Glockentermine erbeten werden und bestellt werden. Glocke ist Kindheit, Glocke ist Heimat, die sind selbstverständlich.
Ja, und die Beliebtheit des 12er Läutens ist bis heute ungebrochen. Es wird eingeschaltet, ist tatsächlich für viele noch so eine Art Sonntagsritual und nebenbei erwähnt einer der erfolgreichsten Podcasts des Bayerischen Rundfunks. Selbstverständlich sind auch die Glocken der Regener Stadtpfarrkirche St. Michael schon im BR archiviert.
Die Pfarrkirche St. Michael prägt das Stadtbild von Regen. Mit ihrem mächtigen Kirchturm, einem ehemaligen Wehrturm, liegt sie in einer Linie mit dem Turm der Burgruine Weißenstein. Fast wie Zwillinge weisen beide Türme fast die gleiche Bauform auf und sind wahrscheinlich zur selben Zeit entstanden, um 1100. Damals feierten die Regener noch in einer kleinen Holzkirche Gottesdienst. Aber je mehr diese wuchs, umso näher rückte der Wehrturm an die Kirche heran. So lange, bis er, mit einem barocken Zwiebeldach versehen, selbst ein Teil der Kirche wurde und genauso dazugehört wie der kleinere Turm von 1270. Zwei Türme, ein Alt- und ein Neubau und eine integrierte Seitenkapelle. An St. Michael kann man gut erkennen, wie eine Kirche über die Jahrhunderte wächst und sich den Moden der Zeit entsprechend verändert. Die Spuren einer bewegten Geschichte sind auch im Inneren von St. Michael gut nachvollziehbar. Die historischen Gebäudeteile wurden mit dem späteren Anbau architektonisch gelungen miteinander verbunden. So ragen die Bruchsteinmauern des alten romanischen Turms in den modern gestalteten Raum hinein. Zuletzt, 2003, wanderte die Altarinsel aus dem Zentrum der Kirche an die Ostwand des Neubaus und wird seitdem von dem großen Kreuz mit der spätgotischen Christusfigur überragt. Im Glockenstuhl hängen sechs Glocken. Mit ihren fast 3.500 Kilogramm ist die 1968 bei Perna in Passau gegossene sogenannte Pummerin die jüngste und die schwerste. Möge St. Michael in Regen nicht nur auf Kirche und Stadt ein Auge haben, sondern auch auf die Bewohner der nahen Bayerwald-Kaserne. Er ist schließlich der Patron der Soldaten.
Also, da kann ja ein noch so schöner Text vorhanden sein. Die Hauptrolle spielen schon die Glocken. Sie läuten davor, darunter und danach. Und ja, dafür müssen sie halt erst einmal aufgenommen werden. Einer, der das über viele Jahre immer wieder für den südbayerischen Raum gemacht hat, ist der Toningenieur Otto Schreier.
Ja, das war schon eine schöne Arbeit, weil da hat man nicht viel aufbauen brauchen. Es war halt manchmal, dass man länger Auto fahren hat müssen, aber das hat ja sowieso zum Geschäft gehört. Und du hast ein Stativ aufgebaut und wenn du Glück gehabt hast, war das leicht zu machen. Und du warst bald fertig und warst dann wieder daheim. Also das hat schon gepasst. Bis, glaube ich, in die 90er Jahre haben wir das Mono aufgenommen, dann haben wir Stereo aufgenommen. Das war aber der Aufwand nicht wesentlich größer. Du hast ja dann zwei Mikrofone gebraucht statt eins. Die große Kunst war über Staatsplatzl zu finden, rund um die Kirche rum. Kritisch ist beim Ein- und beim Ausleiten, dass du halt da nichts anderes nicht hörst. Kein Auto, kein Kreiszug aus der Nachbarschaft, kein Kickerl oder sonst irgendwas, was der da hat. Das ganz durchzuleiten, das hat, weiß ich nicht, 4,5 Minuten gedauert oder so irgendwas, das ist nicht oft gelungen, weil halt dann doch irgendwas war. Gell. Ich habe einmal so einen Fall gehabt, da waren wir in Schwarg draußen beim Flughafen. Und da haben wir dann, weil halt ständig Flieger durchgeflogen sind durch unsere Glocken, haben wir dann die Mikrofone in den Glockenstühlen aufgehängt, was natürlich nicht schön da hat, weil halt so eine Glocken enorm laut ist. Gell, und das Mikrofon schier nicht aushält, den Riesenlärm da. Und dann hört man es halt, dass es nicht von außen aufgenommen ist, sondern halt in einem Gebäude drin aufgenommen ist. Gell, aber sonst hast du nicht viel machen können. Also wenn eine Autobahn da war oder wenn viel Autoverkehr war, dann hast du es einfach, ja, hat man dann hinnehmen müssen.
Der Schreier Otto mit Erinnerungen an die Zeiten, in denen er mit einem Fahrer für das 12-Uhr-Läuten im Übertragungswagen durch das südliche Bayern getourt ist. In Franken sind Kollegen vom Studio Nürnberg unterwegs. Ein wichtiger Schritt ist, wie so vieles im Leben, auch beim 12-Uhr-Läuten, die Planung. Und manchmal ist die gar nicht so einfach. Wöchentlich kommen 2-3 Anfragen herein von Bürgermeistern, Heimatpflegern, Ortschronisten, Pfarrgemeinderatsmitgliedern, Mesnern, Pfarrerinnen und Pfarrern und von, in Anführungszeichen, ganz normalen, aber meistens irgendwie engagierten Leuten in allen Ecken Bayerns. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gleichzeitig muss auf den regionalen Proporz geachtet werden. Bei besonders runden Ortsjubiläen haben sich auch schon mal katholische und evangelische Geistliche darauf geeinigt, dass für ein Radio alle Zweigeläute schön ineinander geblendet gelaufen sind. Im oberpfälzischen Etzelwang war das zum Beispiel der Fall. 12-Uhr-Läuten im Bayerischen Rundfunk eingeführt, nicht einmal 5 Monate, nachdem aus dem Sender Radio München eine Anstalt des öffentlichen Rechts geworden ist, am 5. Juni 1949. Man möchte ja meinen, dass inzwischen alle Kirchenglocken Bayerns aufgenommen und gesendet worden sind. Aber das ist längst noch nicht der Fall. Da gibt's noch viele weiße Flecken. Bayern ist groß und alle paar Kilometer steht eine Kirche. Außerdem kommen zwar selten neue Kirchen dazu, aber doch immer mal wieder neue Glocken. Wie viele Kirchen, Dome, Basiliken oder Wallfahrtskirchen Georg Impler in seinen vielen Glockenjahren gesehen und vor allem wie viele Glocken er gehört hat, das vermag er nicht zu sagen. Besonders beeindruckt hat ihn aber auch das Erlebnis, selber einen Glockenguss mitzuerleben. Zum Beispiel in einer der traditionsreichsten Gießereien Bayerns, der Firma Perner in Passau.
Der Perner in Passau, der hat nach alter Manier diese Glockengrube, der hat über 9 oder 10 Glocken gleichzeitig gegossen, weil das muss sich orientieren, dass man diesen riesigen Ofen, der ist ungefähr so groß wie der Zugwaggon, dass man den heizt und auf 1100 Grad bringt. Und der hat die Glockenformen in Sand eingegraben und dann fließt diese Bronze in einem ziemlich schnellen Tempo als weißglühende Masse und wird dann bei einem Gussloch oder bei einer Windpfeife gestoppt, dann läuft es voll. Meistens sind ja bei Glockengüssen die Pfarrgemeinderäte oder die Pfarrfamilien oder sonst was dabei und da werden vorher Rosenkranz gebetet und gesungen und manchmal Ansprache gehalten. Und irgendwann sagt aber dann der Glockengießer, in Gottes Namen, wir gießen. Und da muss Mucksmäuschen still sein, weil der muss diese Geräusche, die die Glocke hergibt, wenn sie sich füllt, genau beobachten, damit er weiß, wann es voll ist. Dass man mit dem Instrumentarium des 15., 14. Jahrhunderts eine Glocke gießen kann, die dann auf 16 eines Halbtons genau den Schlagton erreichen muss. Da stecken wahrscheinlich jahrhundertelange Erfahrungen dahinter, anders geht es nicht.
Und so klingt 6-stimmig vom Turm in Au bei Aibling, wo der Implerschorsch daheim ist, heute im Ruhestand, zwischen Buchs, Rosenbüchern und Küche. Die Auer Glocken stammen aus der berühmten, bei der Textaufnahme immer ein bisschen gefürchteten Gießerei Czudnochowski in Erding. Im Heimatspiegel extra zu Ehren einer Sendung, die in ununterbrochener Reihenfolge jeden Sonntag im Bayerischen Rundfunk zu hören ist, auf Bayern 1 und BR Heimat. Eine Ausnahme gibt's übrigens. Am Ostersonntag gehören die Mittagsminuten dem Papst und seinem apostolischen Segen Urbi et Orbi. Die Glocken von St. Peter in Rom wird der Otto Schreier vielleicht noch nicht aufgenommen haben. Wenn doch, dann hätte es wohl nicht viel Aufsehen erregt, wenn sie unvermittelt angefangen hätten zu läuten. Ganz anders ist das mitunter auf dem bayerischen Land, erzählt er.
Ja, das ist schon passiert, dass die Leute einfach gekommen sind und geschaut haben, was da los ist. Weil, ich meine, jetzt großes Geläut, meistens ist ja dann Festtagsgeläut gewesen und alle Glocken miteinander läuten, da haben die Leute dann schon geschaut, weil was ist das um 10:30 in der Früh, was ist denn heute los? Gell? Also, wenn es nicht brennt oder kein Wetter nicht kommt, warum läuten die?
Die Glockenexperten sagen, hoch ist schon gut, aber es kommt schon vornehmlich auf die Glocken an. Wie ist das Material? Sind sie aus Eisen gegossen oder wertvoller Bronze? Wie schwer sind sie? Wie hoch schwingen sie? Aus wie vielen Glocken besteht das Geläut? Wie sind die Schallöffnungen gestaltet? Alles Kriterien dafür, wie der Klang letztlich beim Zuhörer ankommt. Feierlich, majestätisch, düster, beruhigend, heiter, laut, leise. Und es spielt natürlich auch die eigene Stimmung oder Gemütslage eine Rolle. Ja, und dann kommt es noch drauf an, wo die Glocken läuten.
Ja, also ich glaube, dass das für die Einheimischen immer noch was Besonderes ist. Also auch einer, der wo nicht in die Kirche reingeht, der weiß, wie seine Kirche tut, wenn er es hört. Gell? Also in der Stadt herin ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, weil viele keine Glocken nicht mehr hören, weil viel anderer Lärm rundum ist. Aber meine Ortskirche, die kenne ich vom Klang her. Also man identifiziert sich damit. Es ist was, das ist mein Heimat. Da kehre ich hin.
So denkt der Schreier Otto. Und Georg Impler, der im Laufe seiner Arbeit fürs 12-Uhr-Läuten zum gefragten Glockenexperten geworden ist und sogar ein Buch zum Thema geschrieben hat, er bringt seine ganze Empfindung durch das Zitat eines Mannes zum Ausdruck, bei dessen Namen unser Eins nie im Leben auf Glocken käme.
Was das Faszinierende ist, das muss jeder für sich selber ausmachen, aber er wird es wahrscheinlich, wenn er hinhört, spüren. Und man konnte es in einem berühmten Satz zusammenfassen, den ein Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, übrigens war der, nämlich François René de Chateaubriand, geschrieben hat. Und er hat geschrieben, mir scheint es wunderbar und bemerkenswert, dass eine Kunst erfunden wurde durch einen Klöppelschlag in einer und derselben Sekunde in 1000 verschiedenen Herzen eine und dieselbe Empfindung zu wecken.
Das war das angemessene Schlusswort für diesen Heimatspiegel Extra, durch den sie Regina Vandal begleitet hat. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Feiertag und vielleicht hören Sie ja heute einmal ganz bewusst unser 12-Uhr-Läuten an. Für Gott beinand.